بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter mit dem sechsten Hadith-Werk und seinem Verfasser, und zwar Al-Imam Ibn Majah رحمه الله تعالى. أبو عبد الله، das ist sein Beiname، محمد ابن يزيد الربعي. Und er wurde im Jahre 209 nach der Hijra geboren, und zwar in der Stadt Qazwin. Und diese Stadt ist im Nordwesten von Teheran. Also auch wieder ein Perser. Gut, die Wurzeln können arabisch sein, auch bei ihm. Aber wie gesagt, er ist dort geboren, dort aufgewachsen, dort gelernt hat er zuerst bei den Gelehrten. Und wie bereits erwähnt, das zeigt die Prophezeiung des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, indem er erwähnte, dass die Perser eben dieses Wissen sich aneignen werden, aber natürlich sind nicht die schiitischen Perser damit gemeint, sondern die sunnitischen. Qazwin, dieses Gebiet wurde während der Zeit von Uthman ibn Affan radiallahu anhu erobert, und der Sahabi al-Bara ibn Azib radiallahu anhu war der Gouverneur dort, und zwar im Jahre 24 nach der Hijra. Und seitdem wurde Qazwin immer mehr zu einem zu einer Wissensstadt, ja? Und die Menschen sind dorthin, um zu studieren. Zu den ersten Gelehrten, bei denen er gelernt hat, gehört Al-Hafidh Ali ibn Muhammad Abu al-Hasan At-Tanafasi, gestorben 233, und andere. Also er hat zuerst einmal in seinem Gebiet gelernt, wie immer. Also man lernt erstmal bei den Gelehrten, die im eigenen Land sind. Und dann ist er auch, hat er sich aufgemacht, in anderen Ländern zu lernen. So ging er ab dem Jahr 230 in die verschiedenen islamischen Gebiete. Das heißt, er war damals 22 Jahre. Er ging nach Khurasan, Basra und Kufa und Baghdad, das ist ja im Irak, Damaskus, nach Mekka, Medina, Ägypten. Und das ist natürlich ein Riesengebiet, was er besucht hat. Und zu seinen Lehrern, gehört ein Schüler von Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, und zwar Ibrahim ibn al-Munzir. Und der starb im Jahre 236 nach der Hijra, einer der Schüler von Al-Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Also blieb er, Ibn Majah, rahimahullah, ungefähr 15 Jahre auf dieser Reise. Also sein Studium außerhalb seiner Heimat ging 15 Jahre lang. Und das zeigt uns wieder, dass Gelehrte nicht innerhalb von wenigen Jahren zu Gelehrten werden. Dieses System, was wir heute haben, Bachelor, Master, das ist ein Einstieg. Aber selbst in den weltlichen Wissenschaften weiß man ganz genau, nach einem Bachelor, selbst nach einem Master, kennst du dich nicht mit allem aus, sondern das dauert dann. Ja, deswegen wollen viele nach Bachelor und nach Master Erfahrung. Aber der hat doch studiert, er ist ja schön und gut, aber er braucht auch noch Erfahrung. Deswegen darf niemand denken, ich habe ein Semester, zwei Semester gelernt, ich hab's drauf. Ja, sondern Wissen braucht Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Und in dieser Zeit bist du bei so vielen Gelehrten, also es ist nicht nur Zeit, nicht nur Faktor Zeit, sondern auch bei wem? 15 Jahre YouTube macht dich nicht zum Gelehrten. Das heißt also, bei wem hast du gelernt und wie lange hast du gelernt? Beide Faktoren sind wichtig. Wenn du das nicht erreicht hast, spiel dich nicht als Gelehrten auf und urteilst über Menschen und urteilst über Themen. Das ist schon etwas lebensmüde, wenn Leute, nur weil sie von mir aus 1, 2, 3 Jahre irgendwas gelernt haben, dass sie dann sagen, boah, ich hab's drauf. Ja, sowas macht nur jemand, der nicht weiß, wie Gelehrte wurden. Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, verfasste nicht nur sein Sunnenwerk, sondern auch ein Tafsirwerk. Aber wie Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, er sprach über das Werk, aber dieses Werk ist verschollen. Das Werk ist leider verschollen. Das haben wir nicht. Und das gibt es oft bei den Gelehrten, dass die Werke nicht mehr entdeckt wurden. Viele Werke, Tafsir al-Tabari, dieses gewaltige Werk, wurde auch vor kurzem, ja, also nicht so lange, wurde dieses Werk gefunden, ja, und wurde studiert und geprüft und so weiter und so fort und dann auch gedruckt. Es gibt Werke von Ibn Taymiyyah, die sind verschollen. Es gibt ein Werk von Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Sawa'iq al-Mursala. Dieses gewaltige Werk, was eine Widerlegung der Kalam-Schulen ist. Wir haben nur die Zusammenfassung von einem Gelehrten. Alhamdulillah. Ja, barakallahu fi und jazallahu khairan, dass er die Zusammenfassung geschrieben hat. Diese ist übrig geblieben, die wurde auch gedruckt. Also Sawa'iq al-Mursala ist die, also eine Zusammenfassung. Das Originalwerk von Ibn al-Qayyim haben wir nicht mehr. Wo liegt, wo ist es? Allahu a'lam. Es gab natürlich viele Gründe, dass die Werke verschollen sind. Eines der wichtigsten Gründe waren die Tataren. Dann haben wir auch die Kreuzzüge, dann auch die Inquisition, Spanien und so weiter. Es gibt viele Gründe, abgesehen natürlich davon, dass Bibliotheken von Menschen verbrannt sind, also unfallmäßig, ja, oder eine Überschwemmung. Ansonsten sehr viele Werke wurden willentlich und absichtlich verbrannt oder eben vernichtet. Deswegen haben wir nicht alle Werke. Auf jeden Fall, Ibn Majah, rahimahullah, hatte ein Tafsir und er hatte auch ein historisches Werk über die Gelehrten, die in Qazwin waren. Beginnend von den Sahaba, die dort eingetreten sind, bis zu seiner Zeit. Also die Biografien aller Menschen, die in Qazwin waren. Aber auch dieses Buch ist verschollen. Sein wichtigstes Werk ist nun Sunan Ibn Majah, also die Hadith-Sammlung. Darüber sagte As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, dies ist eine sehr gelungene Ordnung, da er mit den Kapiteln zur Befolgung der Sunna beginnt, als Hinweis darauf, dass das Verfassen einer Sammlung von Sunan eine Notwendigkeit ist. Also As-Suyuti rahimahullah ta'ala lobt das Werk Sunan Ibn Majah. Er sagt unter anderem, weil der Autor hier zuallererst über die Befolgung der Sunna geschrieben hat. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir aufrufen, der Sunna zu folgen. Er sagt weiter, als Hinweis darauf, dass das Verfassen einer Sammlung von Sunan eine Notwendigkeit ist und als Hinweis für den Lernenden, dass das Festhalten an diese Sunnen zu den religiösen Pflichten gehört. Dann folgen die Kapitel über die Glaubensgrundlagen, wie Iman und Qadar, da dies die ersten Pflichten für den verantwortlichen Muslim sind. Also zuerst hat er erklärt, woher nehmen wir überhaupt unser Wissen? Aus der Sunna des Propheten. Natürlich zusätzlich zum Koran. Koran war ja keine Frage. Ja, dass selbst die Schiiten sagen, wir sollen Koran nehmen. Aber das Problem ist dann, wie wichtig ist die Sunna, die Beweiskraft der Sunna. So, haben wir jetzt die Quelle, Koran und Sunna, was müssen wir lernen? Natürlich an allererster Stelle die Aqida. Danach folgen Kapitel über die Vorzüge der Sahaba. Und das ist natürlich sehr wichtig. Welche Aqida? Wie sollen wir die Aqida verstehen? Wie sollen wir den Koran interpretieren und die Sunna einordnen? So wie es die Sahaba verstanden haben. Warum? Ja, weil die Sahaba die Offenbarung erlebt haben. Sie waren doch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben ihn gefragt. Sie sind seine Schüler. Also verstehen sie Al-Quran und die Sunna und die Aqida und die Ibadah am allerbesten. Und das lobt As-Suyuti, rahimahullah, dass er sagt, dass er diese Methodik angewendet hat. Er sagt weiter, und ohne, also danach folgen Kapitel über die Vorzüge der Sahaba, denn sie sind diejenigen, die uns die Sunnen überlieferten, und ohne die Anerkennung ihrer Vertrauenswürdigkeit kann unser Wissen über Sunnen und Rechtsnormen nicht vollständig sein. Was haben die Ulama über Al-Imam ibn Majah gesagt? Abu Ya'la sagte, rahimahullah, er war sehr vertrauenswürdig, einstimmig anerkannt, seine Überlieferungen sind beweiskräftig, er verfügte über Kenntnis der Hadith-Wissenschaft und hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ibn Nasr al-Din sagte, Muhammad ibn Yazid ibn Majah war einer der herausragenden Imame und Verfasser der Sunan, eines der bedeutenden Bücher des Islams, ein großer Hafiz und sehr vertrauenswürdig. Ibn Khallikan sagte, Muhammad ibn Yazid ibn Majah war ein berühmter Hafiz, Verfasser der Sunan im Bereich der Hadith. Hafiz also, nicht nur, dass er Koran kann. Hafiz ist ein Titel, ist eine Liga der Hadith-Wissenschaftler. Also je nachdem, wie viele Hadithe du auswendig kannst, kriegst du diesen Titel. Ja, das heißt also, es gibt verschiedene Titel. Dann gibt es natürlich Amirul Mu'minin im Hadith, wie al-Bukhari zum Beispiel. Das ist noch ein höherer Titel. Also wenn du sagst, al-Hafiz ibn Kathir, al-Hafiz ibn Hajar, al-Hafiz zum Beispiel ibn Hibban, dann bedeutet das, der spielt in einer Liga von Hadith-Wissenschaftlern. Also der hat so viele Hadithe, dass er in dieser Liga ist. Ja, also nicht Al-Quran. Al-Quran war ja sowieso schon drin. Ja, die haben ja mit jungen Jahren schon Al-Quran auswendig gelernt. Also er sagt, Muhammad ibn Yazid ibn Majah war ein berühmter Hafiz, Verfasser der Sunan im Bereich der Hadithe. Er war ein Imam der Hadith-Wissenschaft mit fundiertem Wissen in allen dazugehörigen Disziplinen. Abu al-Hajjaj al-Mizzi, rahimahullah, sagte, Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, der Hafiz, Verfasser des Werkes al-Sunan, war ein Autor nützlicher Werke und unternahm weite Reisen. Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, Muhammad ibn Yazid ibn Majah ist der Verfasser des berühmten Buches al-Sunan. Dieses Werk weist auf sein Wissen, seine Arbeitsweise, seine Gelehrsamkeit und seine tiefe Kenntnis der Sunna, sowohl in den Grundlagen als auch in den Detailfragen hin. Es umfasst 33 Bücher, also Kapitel, 1500 Unterkapitel und enthält 4000 Hadithe. Alle sind solide, bis auf wenige Ausnahmen. Warum ist es wichtig, immer die Ansichten der Gelehrten über eine Person zu hören, damit wir wissen, ob er ein Gelehrter ist oder nicht? Wir sind ja keine Hadith-Wissenschaftler. Also wie will ich wissen, ob diese Person überhaupt vertrauenswürdig ist? Hat er Wissen? Dann schaue ich mir an, was sagen die anderen Gelehrten. Das heißt also, die Gelehrten folgen den, also prüfen die Gelehrten. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber das ist ein Zirkelschluss, das ist ja ein Fehler in der Argumentation, ja, dass du sagst, damit ich weiß, ob ein Gelehrter gut ist, muss ich einen Gelehrten fragen. Ja, aber Sekunde mal, dann muss ich ja auch den Gelehrten fragen. Also, das ist ja so ein Kreis. Ja, dann, wer sagt mir, dass dieser Gelehrte, der den anderen Gelehrten gelobt hat, gelobt wird? Und dies sagt nur jemand, der nicht versteht, was damit gemeint ist. Wir haben eine Überlieferungskette. Im Sinne von was? Also das ist kein Kreis, sondern es ist eine Kette. Das bedeutet also, es hat einen Anfang. Wo ist der Anfang? Sahaba. Das bedeutet also, wenn wir sagen, Ibn Kathir lobt Ibn Majah, oder von mir aus As-Suyut, ist ja egal wer, jemand lobt ihn. So, jetzt müssen wir fragen, aber wer lobt Ibn Kathir? Sehr schön. Wer lobt denjenigen, der Ibn Kathir gelobt hat? Wer lobt den? Ist das klar? So, wo landen wir dann? Bei den Sahaba. Also die Sahaba haben Tabi'in gelobt. Ein Sahabi wie Ibn Abbas lobt seine Schüler. Der ist gut. Der hat's drauf. So, dieser Tabi'i dann, der gelobt wurde von den Sahaba, lobt dann ein Tabi'i, Tabi'in, seinen Schüler. Der kennt ihn ja. So, dieser lobt dann seine Schüler. Dieser lobt dann seine Schüler. Also wir fangen bei den Sahaba. Ja, wer hat die Sahaba gelobt? Allah. Allah Jalla Jalalu hat sie gelobt. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Und die ersten Generationen unter den Muhajirun und den Ansar, also den Auswanderern aus Mekka und den Medinensern, die diese Flüchtlinge aus Mekka aufgenommen haben, und die ihnen richtig folgen, Allah ist zufrieden mit ihnen. Es gibt noch viele weitere Belege aus Koran, dass Allah die Sahaba lobt. So, das heißt, hier haben wir schon einen Anfang. Also geht es dann weiter, die Sahaba loben die anderen und so weiter und so fort. Bis wir zu diesen Gelehrten kommen, wie zum Beispiel Ibn Majah, oder ist ja egal welcher Gelehrt. Denn ansonsten, wie sollen wir einschätzen, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht? Und das gilt auch für heute. Aber leider begehen die Leute den Fehler, dass sie ohne diese Gewissheit, ohne diesen Gütesiegel Menschen folgen. Warum? Du folgst jedem, der YouTube-Videos macht oder TikTok oder Instagram. Ja, wer bist du? Du bist auch nicht Schüler von Ibn Uthaymin. Leider nicht. Möge Allah uns mit Ibn Uthaymin und den Sahaba und den Ulama vereinen im Paradies. Ich habe dir auch nicht gesagt, folge mir. Ich habe dir gesagt, ich übersetze dir, was Ibn Uthaymin sagt. Folge ihm, nicht mir. Oder habe ich euch jemals gesagt, folgt mir? Also folgt den großen Gelehrten. Ich übersetze nur, und das machen alle Prediger. Wir sind ja nicht krank, sodass wir sagen, wir sind gelehrt. Wir sagen, wir versuchen, so gut es geht, euch das Wissen der Großgelehrten zu übersetzen ins Deutsche. Punkt, aus, Ende, Schluss. Und deswegen, die Sekten, weil sie nicht diese Großgelehrten angreifen können, weil das ist ja genauso wie jemand, der seinen Kopf gegen einen Berg stoßt, ist ja klar, wer dann gewinnt. So, deswegen fangen sie an, ja, der, von mir aus Prediger, oder ist ja egal, wer, der, und ja, vergiss diesen Prediger. Vergiss ihn. Geh zu Ibn Uthaymin, Ibn Baz jetzt. Aber das trauen sie sich ja nicht. Weil dann werden sie zur Lachnummer. Doch, doch, ich schreibe jetzt 5 Artikel. Junge, Junge, doch nicht vor deinem Publikum. Schreib eine wissenschaftliche Arbeit auf Arabisch und gebe sie den Großgelehrten. Und dann wollen wir mal sehen, ob du richtig liegst oder nicht. Ist egal, welche Sekte, ob das die Kalam-Anhänger sind, Sufis, Schiiten, Takfiris, ist ja egal, wer. Du hast es drauf, boah, mashallah, du bist voll. Schreib ein Werk auf Arabisch, gib's den Gelehrten. Wenn die dir sagen, Jazakallahu khairan, du hast es drauf, super. Aber, dass du einfach nur, was weiß ich, in Telegram oder von mir aus in YouTube irgendwas sagst, ist das ein Beleg, dass du es drauf hast? Und deswegen, barakallahu fikum, lasst euch nicht täuschen. Anhaltspunkt sind nicht Prediger, nicht Influencer, nicht YouTuber. Anhaltspunkt sind gelehrt. Und deswegen, wenn irgendein Influencer, Prediger und so, die Liste ist ja lang, alle diese Laien, ich bin auch einer, also von, da sind wir alle gleich. Wenn einer von uns dir etwas sagt, frag einfach, wer von den Großgelehrten hat es gesagt. Denn das ist ausschlaggebend. Hat es Ibn Baz gesagt, Ibn Uthaymin, oh, ihr kennt ja nur diese drei. Junge, es gibt noch andere. Haben wir jemals gesagt, es gibt keine andere? Es gibt noch andere. Aber ich brauche ja jemanden, der bestätigt wurde von den anderen Gelehrten. Jetzt sage ich dir einen Namen von einem Gelehrten, den kein Laie kennt. Kein Laie kennt. Hast noch nie gehört den Namen. Was fangst du jetzt damit an? Was machst du jetzt damit mit diesem Namen? Kannst nichts anfangen. Also brauchst du einen Namen, mit dem du was anfangen kannst, der berühmt ist für sein Wissen, für seine richtige Aqida. Also, und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, alle 100 Jahre schickt Allah jemanden, der diese Religion auffrischt, also uns wiederbelebt mit dieser Religion, unsere Herzen wiederbelebt, unsere Bindung wiederbelebt, alle 100 Jahre. Das heißt also, wenn es ausreichen würde, dass es Imam Malik gab, Imam Ahmed gab, warum schickt Allah alle 100 Jahre Gelehrte? Denn das ist ja auch eine Falle. Vergiss die Gelehrten heute. Komm mit, wir gehen zu Imam Ahmed. Komm mit, wir gehen zu Abdullah ibn al-Imam Ahmed. Warum hat Allah Azza wa Jalla dann alle 100 Jahre Gelehrte geschickt? Damit wir nicht auf Scharlatane reinfallen, die dann die Aussagen von Ahmed ibn Hanbal so interpretieren, wie sie es verstehen wollen. Deswegen, wenn jemand dir sagt, guck mal, wir lesen ein Buch von, was weiß ich, irgendeinem klassischen Gelehrten, sag ihm, mit welchem Kommentar, mit welcher Erläuterung von zeitgenössischen Gelehrten, die bestätigt sind. Nein, nein, oh, ich sammle dir, Habibi, ich will nicht von dir nichts sammeln. Ich will, dass du mir sagst, der Großgelehrte sagte, dass du mir die Aussagen der Salaf sammelst. Guck mal, und Ishaq ibn Rahawayh sagte, und Sufyan al-Thawri sagte, und Hassan al-Basri sagt, der Laie, der guckt so, Allahu Akbar, der hat aber voll viel Wissen. Ja, aber der wird dich in die Irre führen. Warum? Der zitiert doch. Ja, trotzdem, Iblis hat auch gesagt, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Bei deiner Macht. Und Iblis hat gesagt, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُمْ مِنْ طِينٍ. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn, also Adam, aus Erde, aus Ton. Liegt er also richtig, nur weil er mal was Richtiges gesagt hat? Noch einmal, Ali radiallahu anhu, was sagte er zu den Khawarij? Er sagte, sie sagen Richtiges, um Falsches zu erreichen. Sie sagen Richtiges, in al-hukmu illa lillah, nur Allah gebietet. Das ist ja richtig. Aber was wollen sie damit? Sie wollen damit die Sahaba zu Kuffar erklären. Also Missbrauch der religiösen Texte, der Bücher. Damit das nicht passiert, damit du nicht in diese Falle tappst, brauchst du einen zeitgenössischen Gelehrten. Das war schon immer so, wird auch immer so bleiben. So. Noch ein letzter Tipp zu diesem Punkt. Von diesen zeitgenössischen Gelehrten sollte man wen als Maßstab nehmen? Die bereits gestorben sind, wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, wer jemandem folgen will, der soll jemandem folgen, der bereits gestorben ist. Denn der Lebende ist nicht vor den Versuchungen sicher. Ja, wie soll das? Darf ich keinen lebenden Lehrer mehr haben? Doch, doch, aber dein lebender Lehrer, der soll wem jetzt folgen? Wer soll zitiert werden in diesen Vorträgen von deinem lebenden Lehrer? Die bereits verstorbenen, zeitgenössischen Gelehrten. Wenn man das macht, bihaulillahi ta'ala, mit der Erlaubnis Allahs, wirst du auf dem richtigen Wege bleiben. Das war schon immer so und deswegen immer bei jeder Biografie von irgendjemandem von den Gelehrten, was haben die Gelehrten über ihn gesagt? Also nicht nur, wo hat er gelernt? Weil das ist ja auch, heutzutage prahlen ja auch einige. Guck mal, ich habe eine Liste von 5000 Billionen Lehrern. Ich war bei dem und 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 bei dem. Allahu Akbar. Der ist toll. Eine Sekunde. Das ist ja der erste Schritt jetzt. Der erste Schritt, er hat gelernt. Der nächste Schritt, er wurde gelobt. Das fehlt aber jetzt. Wer hat dich gelobt in deiner Aussage, in deiner Methode? Aber leider, die Laien, die gucken, boah, 20 Großgelehrte saß er.
Derjenige, der Ali radiallahu anh getötet hat, saß auch bei Umar radiallahu anh. Und jetzt? Und dann ist er in die Irre gegangen. Nur weil du bei einem Gelehrten gesessen hast, heißt es nicht, dass du in Schutz bist vor Irrglauben. Also bitte mal Köpfchen anschalten. Das ist der erste Schritt. Er saß bei Gelehrten, ja. Zweiter Schritt, der nächste, ansonsten fehlt das. Der zweite Schritt, wer von den Gelehrten hat ihn gelobt? Ja, der hat gelobt, mashallah, der kommt immer zu meinem Unterricht. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Er soll ihn loben anhand der wissenschaftlichen Arbeit, die er geleistet hat. Hat ein Buch geschrieben und die Gelehrten haben ihn gelobt? Nein. Haben die Gelehrten irgendwelche wissenschaftlichen Artikel gelesen von ihm und sie haben ihn gelobt? Nein. Ja und jetzt? Warum haben die Gelehrten Ibn Majah gelobt? Wegen seinem Werk, As-Sunan. Sie haben gesagt, guck mal, wie der das macht. Guck mal, was er hier sagt. Guck mal, wie er es geordnet hat. Es muss so was Handfestes geben. Und das gilt erst recht für uns heute. Also nehmt euch in Acht vor jedem, auch vor meiner Wenigkeit, möge Allah uns festigen und bewahren, in die Irre zu gehen. Haltet euch an die Großgelehrten. So, Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, sagte, ich habe dieses Werk Sunan, also er hat studiert bei seinen Gelehrten in seiner Stadt. Dann ist er 15 Jahre zum Studium, also mit 22 hat er angefangen. 15 Jahre Studium, er ist jetzt über 30, ja. Er ist ein Riesengelehrter geworden und so weiter. So, jetzt hat er sein Werk geschrieben, As-Sunan, Sunan Ibn Majah. Was sagt er jetzt? Er sagt, ich habe die Sunan Abu Zur'a vorgelegt. Wie immer. Er hat sein Werk verfasst. War es das jetzt? Ich habe ein Buch geschrieben. Ja, Imam, bitteschön. Nachdem er Gelehrter war, nicht vorher, nachdem er jahrelang studiert hat, hat er dieses Werk nun dem Imam Abu Zur'a rahimahullah ta'ala vorgelegt. Und er sah hinein und sagte, ich vermute, wenn dieses Werk in die Hände der Menschen gelangt, werden viele der anderen Sammlungen überflüssig. Allahu Akbar. Das ist mal ein Zeugnis. Er sagt, dieses Werk ist so gut, das heißt, du hast andere Werke übertroffen. Natürlich jetzt nicht, wie al-Bukhari oder Muslim. Deswegen einige Ulama wollten dieses Zitat nur nachvollziehen. Seht ihr, was Wissenschaft ist? Die kommen jetzt und sagen, Sekunde mal, Abu Zur'a sagt, dein Werk macht andere überflüssig. Aber Sekunde mal, das Werk von Ibn Majah ist, wenn überhaupt, auf Platz 6. Wir haben al-Bukhari und Muslim. Und dann Abu Dawud. Dann sagen einige, kommt Tirmidhi, andere sagen, nee, Nasa'i kommt vorher. Auf jeden Fall. Danach sagen einige, jetzt kommt Al-Muwatta, Platz 6, Muwatta von Imam Malik. Andere sagen, nee, es ist Ibn Majah. Also wie kann dann Imam Abu Zur'a sagen, dein Buch ist so gut, andere werden überflüssig? Einige sagten, sie meinten, also in dem Gebiet Qazwin und Umgebung, wo sie gelebt haben, also wo er gelebt hat. Aber nicht überhaupt. Denn vor ihm gab es schon Imam Bukhari und Muslim und andere. Und deswegen sagen die Ulama, es muss wohl so gemeint sein, dass er nicht meinte überhaupt, sondern also in diesen Breiten ist das beste Buch überhaupt. Dann sagte er weiter, wahrscheinlich sind es nicht einmal 30 Hadithe, deren Überlieferungskette eine Schwäche aufweist oder ähnliches. Also er sagt, okay, super gemacht. Ein paar Hadithe würde ich jetzt nicht so als authentisch einstufen. Es mag ja sein, dass hier die Hadith-Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja kein Tadel, sondern er sagt, also nach meiner Einschätzung, natürlich wissenschaftliche Einschätzung, würde ich die Hadithe nicht als authentisch einstufen. Und tatsächlich gilt das Werk von Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, als ein Werk, das mehr unauthentische Hadithe hat als andere. Deswegen auf Platz 6. Aber warum vor dem Werk Muwatta al-Imam Malik? Weil Ibn Majah mehr Hadithe erwähnte, die in keinem Werk der anderen vor ihm, also die fünf meine ich jetzt, ja, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, hat er im Gegensatz zu Muwatta, also wenn wir jetzt vergleichen, Ibn Majah, Sunan Ibn Majah und Muwatta von Imam Malik. Jetzt gibt's Hadithe, die gibt's schon in Bukhari und die gibt's schon in Muslim und die gibt's schon in Abu Dawud, Nasa'i und so weiter. Wie viele Hadithe hat Ibn Majah, die keiner erwähnt hat vor ihm? Und wie viele Hadithe hat Imam Malik, die keiner erwähnt hat in den anderen Werken? Da sagen sie, da ist Ibn Majah besser. Also wir haben dann noch mehr Hadithe als bei Muwatta al-Imam Malik. Deswegen ist er auf Platz 6. Also das ist ein Kriterium. Was ist noch bemerkenswert in diesem Werk? Und zwar, dieses Werk wurde überliefert, insbesondere, es gibt natürlich viele Schüler von Ibn Majah, aber einer der wichtigsten Überlieferer dieses Werkes ist Abu al-Hasan al-Qattan, al-Qazwini. Und als Al-Imam Ibn Majah, rahimahullah, gestorben ist, 273, also mit 64 Jahren, war sein Schüler, also als er gestorben ist, also er war ja Schüler von ihm, und als er gestorben ist, Ibn Majah, war er 19. Also sehr jung. Und er ist der wichtigste Überlieferer dieser Sunnenwerke. Denn alle Hadith-Werke, barakallahu fikum, haben, nicht nur Hadith-Werke, auch andere Werke, haben besondere Überlieferer. Es kann sein, dass mehrere Schüler eines Imams ein Werk überliefert haben. Aber es ist genauso wie Al-Muwatta. Da gibt es Yahya ibn Yahya al-Layfi und andere. Auf jeden Fall, es gibt mehrere. Und dann wird einer dieser Gelehrte berühmter, weil so viele zu ihm kommen, um das Werk zu studieren. Also, und die schreiben das ab, zum Beispiel. Also haben wir mehr Manuskripte. Ja, und das ist natürlich umso besser. Dann können wir die Manuskripte immer vergleichen. Wie war das? War das jetzt ein Schreibfehler oder war das kein Schreibfehler? Und wie wurde das und wurde das? Abgesehen von der mündlichen Überlieferung natürlich. Abgesehen von der mündlichen Überlieferung. Also, Abu al-Hasan al-Qattan, geboren, also Ali ibn Ibrahim heißt er, geboren im Jahre 254 nach der Hijra und gestorben 345 nach der Hijra. Zu den Besonderheiten in Sunan ibn Majah sind die Kommentare von Ibn Majah, rahimahullah. Also nicht nur, dass er überliefert hat, sondern seine Kommentare. Dazu gehört zum Beispiel, er sagte, ich hörte Abu al-Hasan al-Tanafasi sagen, ich hörte Abd al-Rahman al-Muharibi sagen über den Hadith von al-Dajjal, ja, also wegen dem Lügen-Messias. Er sagte, dieser Hadith sollte dem Lehrer, also Erzieher, Mu'addib, Erzieher übergeben werden, damit er ihn den Kindern in der Schule beibringt. Also welche pädagogischen Ratschläge, ja, also wie schön diese Ratschläge sind. Er sagt, also einer seiner Lehrer sagt, dieser Hadith über Ad-Dajjal, den sollte man auch den Kindern beibringen. Warum? Damit sie schon früh anfangen, die Ayat von Surat al-Kahf zu lernen, zum Beispiel. Ebenso, was die Genauigkeit der Überlieferung angeht, und zwar
Ahmad ibn Sinan überlieferte, er sagte, uns berichtete Abu Muawiyah von Al-A'mash, von Abu Sufyan, von Jabir, der sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, in Medina gibt es Männer, wann immer ihr ein Tal durchquert oder einen Weg geht, nehmen sie Anteil an eurem Lohn. Sie wurden durch eine Entschuldigung gehindert. Also sie können nicht mit euch hinausziehen. Sie waren also krank. Ibn Majah kommentiert, er sagt, oder so ähnlich hat er es gesagt. Das heißt also, er sagt hier, der Wortlaut könnte so sein oder ähnlich. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Aspekt, und zwar die Überlieferung, die sinngemäße Überlieferung. Das habe ich, glaube ich, kurz angeschnitten, dass Imam al-Bukhari, rahimahullah, ein bisschen mehr davon anwendet als Muslim. Deswegen sagen ja einige, Muslim ist ein bisschen besser, weil er mehr wortwörtlich Überlieferungen hat und nicht so sinngemäß. So, was ist das Thema? Al-Riwayatu bil-Ma'na. Sinngemäße Überlieferung. Das bedeutet also, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam was sagt, der Überlieferer nun es mit eigenen Worten überliefert. So, das darf natürlich nicht jeder, sondern die Bedingung ist, dass dieser Überlieferer natürlich so wissend ist, Sahabe sind sowieso wissend über die arabische Sprache, und die anderen müssen so gelehrsam sein in der arabischen Sprache und die Bedeutung des Hadiths kennen, also da muss man prüfen, ist der überhaupt imstande, sinngemäß zu überliefern oder nicht? Wenn dem so ist, dann darf er es überliefern. Zweitens, es darf natürlich jetzt nicht der ganze Hadith auf dem Kopf stehen, sondern ein paar Sachen. Anstatt, dass er zum Beispiel sagt, er kam zu ihm, er näherte sich ihm. Oh, bitteschön, ja, der Deutsche sagt, gehobs wie gesprungen. Ja. Das heißt also, Jacke wie Hose ist nicht, ne, das ist schon ein Unterschied. Also, auf jeden Fall, es sind eher Synonyme, die hier verwendet werden. Ja. Also nicht, dass etwas, geh nach rechts, auf einmal heißt, geh nach links. Ja. Geh nach rechts, beweg dich nach rechts, begib dich nach rechts. Und natürlich noch weniger. Ja. Geh und begib dich, schon ein Unterschied. Aber auf jeden Fall, es sind sehr, 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 sehr geringe Unterschiede. Eigentlich geht's hier um Synonyme. Wer benutzt das? Die großen Gelehrten der Hadith-Wissenschaft. Und doch wollen die Ulama umso mehr die präzise Überlieferung. Deswegen sagt er, oder so ähnlich. Also guck mal, das war jetzt eine sinngemäße. Und das zeigt, wie vertrauenswürdig die sind. Die haben sich nicht gesagt, weißt du was, ich tue jetzt so, als ob das wirklich so wäre und das war's. Das ist wichtig, damit wir wissen, dass diese Sunna von Vertrauenswürdigen geschrieben wurde. Denn die Kritiker der Sunna, diese Koranisten, haben ja mit dem Islam nichts zu tun, Koraniten oder Nisten, nennt sie wie ihr wollt, also sagen wir, glauben nicht an die Sunna. Die Schiiten, die Sunna angreifen, die Islamkritiker, und so weiter und so fort. Die kommen ja immer damit und sagen, ja, wer sagt uns, dass das richtig überliefert wurde? Ja, dann lern Hadith-Wissenschaft. Dann kennst du die Kriterien und wie präzise diese Kriterien sind und wie streng diese Kriterien sind, sodass du weißt, selbst wenn es hier eine sinngemäße Überlieferung ist, haben wir genug Belege dafür, dass es tatsächlich so ist. Also die Überlieferer sind vertrauenswürdig. Lügen nicht, gottesfürchtig, sehr gut im Gedächtnis und so weiter, wissend in der Sprache, und jetzt sagt er dir, das war sinngemäß. Also eine klitzekleine Änderung, nicht im Inhalt. Nicht im Inhalt, sondern einfach nur, wie gesagt, im Unterschied der Synonyme. Dann ein weiteres Beispiel. Und zwar über die Bestätigung der Richtigkeit der Überlieferung. Zum Beispiel, im Hadith von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu an, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Ummah bleibt auf der natürlichen Veranlagung Fitra, solange sie das Maghrib-Gebet nicht hinauszögern, bis die Sterne sich vermischen, also deutlich werden. Also Maghrib musst du ja beten, bevor die komplette Dunkelheit eintritt. Also was heißt, Sterne sich vermischen? Also so viele Sterne am Himmel sind, also es ist so finster, dass sämtliche Sterne am Himmel zu sehen sind. Ja, das war's dann. Dann ist ja Isha schon eingetreten. Also dieser Ummah geht's gut, solange sie pünktlich betet. Pünktlich ist Maghrib, bevor die Finsternis eintritt. Dazu sagte Ibn Majah, ich hörte Muhammad ibn Yahya sagen, die Leute in Baghdad waren sich über diesen Hadith uneins. Also, er hat mitbekommen, er hat diesen Hadith überliefert, hat jetzt mitbekommen, da in Baghdad gibt es Leute, die sagen, vielleicht kann es sein, dass es nicht so authentisch ist. Was hat er gemacht? Also ging ich mit Abu Bakr al-A'yan zu Al-Awwam ibn Abbad ibn Al-Awwam und er brachte uns das Originalmanuskript seines Vaters, in dem sich dieser Hadith befand. Also er machte sich die Mühen, ging zu ihm hin, um sich zu bestätigen zu lassen. Also er hat es zwar überliefert bekommen und er kennt ja seine Überlieferungskette, aber da hat er gehört, also die anderen sagen was anderes, alles klar. Da hat er sich nicht gesagt, weißt du was, ich habe schon die Überlieferungskette überprüft, das reicht mir. Nein, nein, ich mache mich jetzt auf den Weg wegen einem Hadith. Wegen einem Hadith. Und prüfe und frage ihn, hast du das vielleicht noch schriftlich? Also mündlich ist ja alles in Ordnung bei mir. Aber vielleicht noch schriftlich? Bitteschön, da ist es. Das zeigt also, wie sehr diese Ulama sich eingesetzt haben für diese edle Religion. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihren Namen in Ehren gehalten. Yani bis Yawm al-Qiyamah, insha'Allah ta'ala, ja, werden die Leute sagen, Rawah ibn Majah, Ibn Majah hat ihn überliefert in seinen Sunan. Ja, und das Besondere, das Wichtige an Sunan ibn Majah ist, dass wir eben bei ihm Hadithe finden, die wir nicht in Bukhari haben, nicht in Muslim, nicht und so weiter. Nicht, dass Al-Bukhari ihn nicht kannte. Noch einmal, Al-Bukhari hat er gesagt, ich habe 600.000 authentische Hadithe, aber davon habe ich eine Auslese genommen. Das heißt, Al-Bukhari kannte viel mehr. Aber jetzt in seinem Werk sind nicht 600.000 Hadithe. Netto, ohne Wiederholung, waren es ja um die 4.000. So, jetzt wollen wir aber mehr über die Hadithe des Propheten wissen, alayhi salatu wassalam. Also ist es gut und wichtig für uns, dass wir noch weitere Werke haben. Und hier, barakallahu fikum, hier, jazakumullahu khairan, ist etwas Wichtiges. Auch wenn es Großgelehrte gibt, auch wenn es Leute gibt, die mehr Wissen haben als du, auch wenn es Leute gibt, die vielleicht besser sind als du, trotzdem kannst du einen Beitrag leisten. Weil einige, auch in der Da'wah besonders, ja, warum soll ich Da'wah machen? Es gibt doch den und den und den, und es gibt den und den und den, und es gibt den und den und den. Hätte sich Ibn Majah gesagt, Junge, Al-Bukhari war vor mir Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Malik, Ahmad, Shafi, Abu Hanifa. Warum soll ich jetzt ein Hadith-Werk schreiben? Ich bin nicht so wie Bukhari. Hätte er sich demotiviert, dann hätten wir sein Werk nicht. Deswegen gib nicht auf. Denk nicht, du wärst, ja. Aber auf der anderen Seite verlier nicht die Hoffnung, dass du einen Beitrag leisten kannst. Ein Gelehrter erreicht nicht jeden. Egal wie gelehrsam er ist. Aber du erreichst vielleicht einige, die der Gelehrte nicht erreicht. Oder dieser Prediger. Der Prediger erreicht so und so viele Leute. Aber deine Leute erreicht er nicht. Die hören nicht diesen Prediger. Du, nennt man ja heute Multiplikator, ja, du bist derjenige, der das jetzt weitergeben kann. Also beweg dich. Mach Da'wah. Wie die Ulama sagen, ja, einer der Shuyukh sagte, du sollst nicht der Friedhof der Da'wah sein. Du hörst es, tot ist die Info. Das war's. Bei mir stirbt die Info.
Ich bin nur ein Friedhof. Möge Allah uns davor bewahren. Nein, Pass geben, weitergeben, der Nächste, nimm. Und denke nicht, ich bin ein Niemand, deswegen darf ich nichts machen. Noch einmal, nicht übertreiben, nicht untertreiben. Nicht denken, ach so, ich soll was machen. Guten Tag, ich bin Ibn Taymiyyah. Nee, das nicht. Also bleib auf dem Boden, kenne deine Grenzen. Du sollst einfach nur das weitergeben, was du gehört hast, von authentischen Quellen. Lerne erst einmal, wo man lernt. So, hast du das gecheckt? Du weißt es, welche Großgelehrte? Sehr schön. Übernimm das jetzt. Ja, ich habe die Großgelehrten nicht gehört. Okay, hast du von dem Prediger gehört, der dir gesagt hat, was der Großgelehrte gesagt hat? Ja, okay, dann vermittle das weiter, was dieser Großgelehrte sagt. Wir alle müssen einen Beitrag leisten für diese edle Religion. Al-Imam Ibn Majah hatte noch einen Bruder, der auch Hadith-Wissenschaftler war, und zwar Abu Muhammad al-Hassan ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, der im Jahre 280 nach Hijra verstarb, also eine gesegnete Familie. Also das ist derjenige, der, also Ibn Majah rahimahullah ta'ala, der das sechste Werk der Sunan geschrieben hat, also Hadith-Werke. Und man redet immer von den sechs Büchern, Al-Kutub al-Sitta, die sechs Werke. Ja, und das sind eben Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i und Ibn Majah. Dann redet man noch von den neun, also plus drei. Und das sind Muwatta al-Imam Malik, Musnad al-Imam Ahmad und Sunan al-Darimi. Und diese Werke, also die Kutub al-Sitta schon, die sechs Werke, enthalten also über 90% der Hadithe des Propheten alayhi salatu wassalam. Ich glaube, ich hatte schon mal diese Zahlen erwähnt, oder nicht? Also Bukhari und Muslim zusammen, obwohl sie sich einig sind, dass, oder sie haben beide es überliefert, waren 1500 ungefähr, 1509. Dann zusätzliche Hadithe von Bukhari 430, dann zusätzliche Hadithe von Muslim 578, dann Abu Dawud zusätzliche Hadithe 1337, dann At-Tirmidhi zusätzliche Hadithe 561, dann Sunan An-Nasa'i zusätzliche Hadithe 163, dann Ibn Majah zusätzliche Hadithe 184, dann Muwatta Imam Malik 138, dann Sunan Darimi 182, dann Musnad al-Imam Ahmad 548. Ja, das sind also immer die zusätzlichen. Alles, was vorher war, plus das, was Imam, zum Beispiel Ahmad, noch mehr hatte, was in den anderen vorherigen Büchern nicht war. Das heißt nicht, dass es nicht noch andere Hadith-Werke gibt. Ja? Daraqutni und Ibn Abi Shayba, es gibt noch viele Werke. Aber diese Werke sind die Grundlagenwerke. Warum? Weil sie fast alle Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesammelt haben. Und in ihnen sind alle Hadithe des Propheten, also fast, ja, man muss ja immer genau sein, aber 99,9 und so weiter kann man schon sagen, sodass nichts verloren ging von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das gehört zur Bewahrung der Offenbarung. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahrlich, wir haben die Ermahnung offenbart und wir werden es bewahren. Und zur Bewahrung des Korans gehört natürlich auch die Bewahrung der Sunna, weil durch die Sunna verstehen wir dieses edle Buch, eben Al-Quran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Gelehrten gnädig sein. Möge Allah sie reichlich belohnen für ihre Mühen. Möge Allah azza wa jalla ihnen die höchsten Stufen des Paradieses geben. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und möge Allah uns mit ihnen versammeln, mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fil firdaus al-a'la wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.